Primo Medico Fachärzte Talk. Der Spezialisten-Podcast mit Susanne Amrein. Medizin für die Ohren.
Missbildungen der Blutgefäße gehören zum Glück zu den seltenen Erkrankungen. Meistens sind sie angeboren und nicht alle verursachen tatsächlich Probleme. Gefürchtet ist allerdings das Blutungsrisiko, besonders im Bereich des Gehirns. Über die radiochirurgische Behandlung von Angiomen spreche ich heute mit Professor Alexander Muacevic. Er ist Facharzt für Neurochirurgie und Direktor des Europäischen Radiochirurgiezentrums München, ERCM abgekürzt. Herr Professor Muacevic, wo im Körper können denn Gefäßmissbildungen, also solche sogenannten arteriovenösen Malformationen oder Angiome auftreten?
Ja, Angiome können in vielen Bereichen des Körpers auftreten, im Prinzip immer da, wo es Blutgefäße gibt. Und Blutgefäße gibt es bekanntlicherweise fast überall. Vielleicht noch mal kurz, was ist so eine arteriovenöse Malformation überhaupt? Das ist ja letztlich ein Kurzschluss zwischen den Arterien und Venen, ohne dazwischen geschaltetes Kapillarbett. Normalerweise kommt ja das sauerstoffreiche Blut, die Gefäße werden immer kleiner, geht dann irgendwo ins Gewebe und wird dann wieder dort, nachdem der Sauerstoff abgegeben wurde, über die kleinen Venolen und Venen dann abtransportiert. Und dieses Bett mit normalem Gewebe fehlt bei diesen AVMs. Das heißt, die Arterie und die Vene sind wie so ein Knäuel zusammengeschaltet, was nicht normal ist, und haben auch atypische Gefäßwände. Und diese atypischen Gefäßwände sind empfindlicher als normale Gefäße und deshalb können die dann auch irgendwann platzen. Und wenn die platzen, dann kann es natürlich ernst werden, insbesondere im Hirn und auch im Rückenmarksbereich. Und das sind natürlich insbesondere jetzt die Bereiche, die für uns in der Neurochirurgie oder hier auch im Radiochirurgiezentrum von Relevanz sind.
Wenn Sie sagen, Sie können platzen, wie gefährlich ist ein Angiom?
Also es hängt natürlich zum einen davon ab, wo genau die Lokalisation ist. Ne, kann man sich vorstellen, wenn das jetzt im Rückenmarkbereich zum Beispiel ist, und das Rückenmark ist ja nur eine sehr schmale Struktur, und wenn da eine Blutung auftritt, dann kann ich im oberen Bereich natürlich ganz schnell eine Querschnittslähmung haben, was dann sehr dramatisch ist. Aber auch im Hirn kann es natürlich bei einer größeren Blutung dramatisch sein. Das Problem ist, man kann nicht sagen, dass jetzt aufgrund von einer gewissen Größe oder so das Blutungsrisiko signifikant größer oder kleiner ist. Wir wissen, dass das Blutungsrisiko so ungefähr bei 2% pro Jahr liegt. Das klingt ja erstmal wenig, aber das summiert sich auf. Und deshalb ist auch sozusagen das Alter sehr relevant. Wenn ich jetzt mit 75 eine Diagnose von einem AVM habe und habe ab dann 2% Risiko pro Jahr, dann ist es für die nächsten 10 Jahre nicht allzu viel. Wenn ich aber die Diagnose, und das wird oft im Jugendalter diagnostiziert, mit 17 oder mit 18 bekomme und dann auf 50 Jahre Lebenszeit hochrechne, vielleicht weitere Lebenszeit mit 2% pro Jahr, dann bin ich schon bei einem sehr, sehr hohen Wert oder bei 100%. Und deshalb muss man da immer das Alter mit in Betracht ziehen. Und dann muss man individuell überlegen, einfach wie hoch ist sozusagen das therapeutische Risiko und wie hoch ist das natürliche Risiko. Also diese 2% natürliches Risiko pro Jahr muss ich dann abwägen gegenüber meinem therapeutischen Risiko. Und bei AVMs gibt es ja letztlich drei große Blockbuster für mögliche Therapien. Also einmal die Operation, wo dieses AVM resiziert wird, dann die sogenannte endovaskuläre Therapie, wo ich über Katheter versuche, das AVM zu verkleben, oder als dritte Säule die Radiochirurgie, wo man mit einer sehr, sehr lokalisierten Bestrahlung diesen Kern des AVMs, also den sogenannten Nidus, attackiert und damit die Gefäße auch ausschaltet.
Gehen wir noch mal einen kleinen Schritt zurück. Welche Beschwerden oder Symptome können denn durch diese Malformationen entstehen? Also mal abgesehen von dem Blutungsrisiko.
Ja, also die machen ja im Prinzip dann ein Symptom, wenn sie bluten. Aber sie können ansonsten, wenn sie nicht bluten, können sie im Prinzip auch Anfälle verursachen. Viele AVMs werden aber auch heutzutage zufällig diagnostiziert, ne? Man bekommt ja, und das ist jetzt noch anders als vor 10 oder 15 Jahren heutzutage, ich habe mal 3 Wochen lang Kopfschmerzen und denke mir, irgendwas stimmt nicht, und ich mache eine Kernspintomographie, eine bildgebende Diagnostik, und plötzlich sagt der Radiologe, oh, da ist eine arteriovenöse Malformation. Die hat möglicherweise mit den Kopfschmerzen aber gar nichts zu tun. Also das Spektrum ist sehr, sehr groß, von ich merke gar nichts bis Koma. Weil wenn ich jetzt irgendwo eine AVM habe in der Mitte vom Hirn, also zum Beispiel in den Stammganglien, und es kommt zu einer fulminanten Blutung, dann kann das auch sehr, sehr ernst sein. Und deshalb ist es einfach extrem davon abhängig, einmal wie ich es finde und wie die Ausprägung ist von meinem Blutungsereignis und an welcher Stelle im Gehirn. Also das ist schwer, da was Allgemeines zu sagen, aber da gibt es, wie gesagt, eine hohe Spannbreite.
Wenn Sie sagen, einige Angiome werden bereits im Jugendalter entdeckt, wann müssen diese Gefäßmissbildungen denn behandelt werden?
Wenn das AVM geblutet hat, und das ist oftmals auch nur eine sehr kleine Blutung, ne? Das kann so eine sogenannte kleine Sickerblutung sein. Das heißt, ich habe ein bisschen Kopfschmerzen oder irgendwo hat mein Arm ein bisschen gebitzelt und dann habe ich eine Kernspintomographie gemacht und dann findet man raus, dass sozusagen das eine AVM da ist und man sieht dann auch auf der Bildgebung, dass so kleine, wenn man sagt, Blutungsresiduen festzustellen sind, dann weiß man, okay, hier hat eine Blutung stattgefunden. Dann ist auf jeden Fall eine Therapieindikation gegeben, weil wir wissen, wenn es einmal geblutet hat, ist das Risiko für eine weitere Blutung höher. Und man will nicht, dass es zu einer zweiten Hirnblutung kommt. Also bei gebluteten AVMs ist es ganz klar, dass man sagt, okay, das muss behandelt werden. Bei nicht gebluteten muss man abwägen, wie ist das therapeutische Risiko, wie gesagt, wie ist das Alter des Patienten. Es gab da vor einigen Jahren eine große Studie, die sogenannten Aruba-Studie. Dort wurde gesagt, dass sozusagen bei vielen nicht gebluteten AVMs das Risiko der Therapie höher ist als das natürliche Risiko. Die Studie wurde dann massiv angegriffen wissenschaftlich und hatte auch erhebliche inhaltliche Schwächen, sodass man von dem sehr zurückhaltenden Prozedere der letzten Jahre jetzt aktuell wieder mehr in Aktivität geht und sagt, okay, wenn der Patient jung ist, wenn es so ein sogenanntes blutungsbereites AVM ist, dann ist in den allermeisten Fällen eine Therapieindikation auch gegeben.
Welche Behandlungsmöglichkeiten haben Sie denn im Rahmen der Radiochirurgie?
Ja, also wir sind, wie gesagt, eine der drei Säulen. Der Vorteil ist von der Radiochirurgie, dass es natürlich sehr nicht invasiv ist. Also wir müssen nichts aufschneiden oder wir brauchen keine Katheter, die wir durch den Körper schieben. Das ist komplett extern nicht invasives Verfahren. Der Nachteil, wenn man so möchte, ist, dass es eine gewisse Latenz hat, bis es wirkt. Also es dauert bis zu 2 Jahren, bis die AVM dann tatsächlich ausgeschaltet ist. Es ist also ein relativ sanftes Verfahren. 2 Jahre klingt jetzt relativ lang, aber sagen wir mal, beim Blutungsrisiko von 2 oder 3% pro Jahr und 2 Jahre ist es noch überschaubar, weil, wenn ich das jetzt vergleiche mit einer Operation, habe ich natürlich ein erhebliches Operationsrisiko, was natürlich auch dazu kommt. Der Vorteil bei der Operation ist, ich habe gleich das AVM ausgeschaltet und habe kein Blutungsrisiko mehr. Der Nachteil ist natürlich, dass ich das operative und perioperative Risiko habe und so eine AVM-Operation ist keine leichte Operation. Das geht oft stundenlang. Es ist sehr blutig, weil man diese ganzen kleinen Gefäße verschließen muss und die können wieder aufplatzen. Es blutet und es blutet und es blutet. Also, ich habe das ja früher selber auch einige Zeit mitgemacht. Also, das muss man schon gut abwägen. Es gibt aber keine so allgemeine Aussage. Ich will auch überhaupt kein Verfahren hier zu sehr glorifizieren oder verdonnern, sondern man muss das wirklich interdisziplinär mit den Kollegen besprechen. Es gibt viele Situationen Vor- und Nachteile. Und es gehört immer der Neurochirurg dazu. Es gehört der Neuroradiologe dazu, der diese endovaskuläre Therapie macht. Und auch der Radiochirurg, also so Leute wie wir, und die müssen im Prinzip zusammenkommen in sogenannten neurovaskulären Boards. Und dort wird dann entschieden oder vorgeschlagen, was für die individuelle Situation das Beste sein könnte.
Wenn man sich ein bisschen mit dem Thema beschäftigt, stolpert man über zwei Begriffe. Was ist denn der Unterschied zwischen der CyberKnife und der ZAPEX-Methode?
Ja, also ZAPEX ist ja so die neueste Technologie für die Radiochirurgie. Das ist letztlich eine Fortentwicklung der sogenannten älteren Gamma-Knife-Technologie. Das ZAPEX ist nur für Hirnbehandlung ausgelegt. Es ist sehr, sehr schnell. Es ist sehr, sehr genau. Das ist das CyberKnife auch. Das CyberKnife kann im ganzen Körper behandeln und das ZAPEX nur im Hirn. Also wenn man jetzt ein Neurozentrum ist, wo man sagt, man macht nur Hirnbehandlung, dann kann man sozusagen rein mit dem ZAPEX arbeiten. Aber wenn man sagt, man ist jetzt hier breiter aufgestellt und möchte diese radiochirurgischen Techniken im ganzen Körper anwenden, dann braucht man dafür eher ein CyberKnife. Also es ist letztlich ein technologischer Unterschied, also ein anderes Gerät, was aber im Fall des Hirns sehr gut vergleichbar ist. Also das macht jetzt hier in Sachen Dosis oder Belastung des Patienten oder Effektivität der Behandlung im Prinzip keinen Unterschied.
Was genau bewirken Sie denn an den Blutgefäßen mit dem CyberKnife bzw. dem ZAPEX?
Ja, ist eine gute Frage. Also man stimuliert, wie gesagt, die Gefäßwände sind nicht normal bei diesen AVMs, die sind besonders empfindlich. Und mit unserer hochfokussierten Bestrahlung bewirkt man quasi, dass das sogenannte Endothel, also die Gefäßinnenwand, anfängt zu wuchern und das wächst dann quasi von innen zusammen. Und dann verschließen sich die kleinen Gefäße und dieser Gefäßknäuel, der Nidus, ist dann sozusagen ausgeschaltet von dem übrigen Gefäßsystem. Und damit kann hier auch dann keine Blutung mehr auftreten.
Wie läuft so eine typische Behandlung ab?
Also wichtig wie immer in der Radiochirurgie ist die Bildgebung. Man braucht bei der Diagnostik für ein AVM eine sogenannte Angiografie, also heutzutage eine digitale Substraktionsangiografie des Hirns oder auch der Wirbelsäule, je nachdem, wo eben die Lokalisation ist. Und das ist für die Feindarstellung der AVM nach wie vor sehr wichtig. Dann braucht man aber zusätzlich auch eine hoch aufgelöste MRT-Diagnostik. Diese Bildgebung wird dann verwendet für die Behandlungsplanung, was wir dann zusammen mit unseren Medizinphysikern, mit unseren sehr spezialisierten Medizinphysikern durchführen. Das ist im Fall von AVM relativ aufwendig, weil man muss diese Gefäße sehr genau definieren. Und man muss peinlichst davor Abstand nehmen, dass man auch nur geringste Mengen des normalen Hirns mit in das normale Zielvolumen einschließt, weil das kann dann sehr, sehr gefährlich werden. Also wir müssen mit unterschiedlichen Bildmodalitäten diese AVM sehr genau definieren, dann mit unseren Physikern den Behandlungsplan generieren. Davon bekommt der Patient ja nichts mit. Das ist unser Job. Und dann ist es in den allermeisten Fällen eine einmalige Behandlung. Ambulant dauert etwa 35 bis 40 Minuten. Dann ist die Behandlung abgeschlossen und man trifft sich 6 Monate später wieder mit neuer MRT-Diagnostik und schaut dann, was passiert ist. Und das Ganze macht man dann 2, manchmal auch bis zu 3 Jahren und dann ist im Idealfall die AVM komplett verschlossen.
Was spüren denn die Patientinnen und Patienten während der Behandlung?
Während der Behandlung spürt man gar nichts, aber im Verlauf der nächsten Wochen oder Monate kann man etwas spüren, je nachdem, wo eben die Lokalisation ist im Hirn. Da wird ja dann auch sozusagen der Blutfluss umgestellt. Meistens merkt man sehr wenig oder auch gar nichts. Ein Hauptrisiko besteht bei AVM immer, und das sind sogenannte zerebrale Krampfanfälle. Das ist aber nicht unbedingt nur therapieassoziiert. Also oft werden AVMs auch über einen Anfall zum Beispiel diagnostiziert, ohne dass überhaupt irgendwas gemacht wurde. Also das ist was man auf jeden Fall erwähnen muss. Also Krampfanfälle sind ein Thema. Und ansonsten ist es so, dass die allgemeinen Nebenwirkungen vielleicht ein bisschen Schwindel oder Kopfschmerzen, aber nicht allzu dramatisch sind.
Und welche Risiken oder Komplikationen können diese Verfahren mit sich bringen?
Also das Hauptrisiko ist letztendlich, dass es wieder zu einer Blutung kommt. Also das Therapieverfahren selber hat ein sehr geringes Risiko. Aber das Hauptrisiko ist, dass in den 2 Jahren, bevor die AVM verschlossen ist, es doch nochmal zu einer Blutung kommt. Und das ist dann natürlich risikoreich. Wobei wir jetzt mittlerweile wissen aus guten Daten aus Japan, dass bereits nach 6 Monaten, auch wenn man in der Bildgebung noch überhaupt keinen Unterschied sieht, nach 6 Monaten habe ich nach einer radiochirurgischen Behandlung einer AVM schon ein 50% reduziertes Blutungsrisiko. Und wenn ich jetzt denke, dass normalerweise mein Risiko so bei 2% ist, dann habe ich nach 6 Monaten nur noch 1%. Und das ist dann auch eigentlich eine ganz gute Aussicht, wo in den wenigsten Fällen wirklich dann noch was Dramatisches passiert.
Wenn Sie es so einschätzen, dass Sie sagen, der Eingriff ist gelungen, ist das Problem dann nachhaltig gebannt oder kann es nochmal wieder auftreten?
Ja, also das ist eine gute Frage. Es gibt Situationen, wo auch nach 2, 3 Jahren zum einen das AVM vielleicht doch nicht komplett verschlossen ist. Das kann sein, dass vielleicht 90% verschlossen sind, aber man sieht immer noch ein paar sogenannte residuelle Gefäße, also kleinste Gefäße, die übrig geblieben sind. Dann kann man die entweder nochmal nachbehandeln oder es gibt auch sehr selten Situationen, wo ich vor 10 Jahren AVM behandelt habe, habe nach 5 Jahren nachgeschaut, nach 5 Jahren war nichts mehr und nach 10 Jahren sehe ich doch wieder ein bisschen was. Und das gibt es übrigens aber bei allen Verfahren. Also es gibt auch Situationen, wo ich operiert habe, die AVM komplett ausgeschaltet habe und plötzlich sehe ich nach 10 Jahren doch wieder pathologische Gefäße. Also das liegt ein bisschen in der Natur der Sache. Das ist auch nicht so ganz klar, wieso sich jetzt da wieder was gebildet hat. Aber das weiß man aus den eigenen Daten und aus der Literatur. Ist aber was sehr, sehr selten ist. Also davor braucht man eigentlich keine Sorge haben.
Vielen Dank, Herr Professor Muacevic.
Ich danke Ihnen, Frau Amrein. Vielen Dank.
Das war der Primo Medico Fachärzte Talk mit Susanne Amrein. Danke, dass Sie zugehört haben. Mehr Informationen rund um das Thema Gesundheit und medizinische Spezialisten finden Sie auf primomedico.com. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Medizin für die Ohren.